wieder, liebe Freunde des gepflegten Ideequadrat-Podcasts. Inzwischen ist der 3. Mai, Freitagabend, und ich sitze hier in meinem Keller und habe schon fast schlechtes Gewissen sozusagen, weil ich mich einfach schon so lange nicht mehr gemeldet hatte. Ich frage mich tatsächlich gerade, woran das liegt, weil eigentlich finde ich diese ganze Podcast-Geschichte total spannend und ich habe eigentlich eher das Gefühl, umso mehr Podcast zu einem Thema wird, umso weniger Podcasts nehme ich auf. Das ist eigentlich irgendwie strategisch völlig sinnlos sozusagen, das ist quasi der Gegentrend sozusagen. Ich weiß nicht, vielleicht ist das natürlich auch so eine Überlegung, diesen Gegentrend einfach einzunehmen und halt irgendwie zu überlegen, okay, was kommt in der postdigitalen Gesellschaft sozusagen auf uns zu, aber unabhängig davon finde ich eigentlich Podcasts ganz lustig. Deswegen gibt es jetzt einen neuen Podcast und quasi fast sowas wie ein Newsletter auf der einen Seite. Ich will einfach dir ein bisschen berichten davon, was habe ich in den letzten Wochen und Monaten eigentlich so getrieben, was waren spannende Punkte, gerade was Idee Quadrat betrifft, aber auch was mein eigenes Leben betrifft sozusagen. Darauf will ich vielleicht kurz eingehen und ich will dann auch, so wie du das schon kennst, einen Beitrag vertonen, den ich auf dem Blog geschrieben habe, auf Ideequadrat, und darüber vielleicht ein bisschen ja in so eine Reflexion reingehen und in so eine Reflexion kommen mit der Frage, was kann man denn damit eigentlich anfangen? Aber zunächst, was ist denn eigentlich passiert in den letzten Tagen und Wochen und Monaten? Das, was mich gerade ein bisschen beschäftigt, ist das Thema Gemeinderat. Ich bin auf der Liste der Grünen im Endinger Gemeinderat. Endingen ist der Ort, in dem wir hier wohnen. Wir sind vor 6 Jahren aus Freiburg hier hingezogen. Das ist ein Winzerort, Endingen am Kaiserstuhl. Lohnt sich definitiv. Also falls du mal irgendwie in der Nähe bist, hier unten im Südwesten, und schönen Urlaub machen willst, guten Wein trinken willst, gut essen willst, dann ist Endingen auf jeden Fall eine Reise wert. Auf jeden Fall gab es da die Überlegung, eine grüne Liste neu aufzusetzen, und bin ich zu diesem Treffen hingegangen mit vielen anderen, ganz spannend, also es waren sicher 40, 50 Leute, die da waren, was für so einen kleinen Ort schon wahnsinnig viel ist, und wir haben es dann auch geschafft, eine grüne Liste aufzustellen, und zwar vollständig, also ich glaube mit 21 oder 22 Personen oder sowas, die da drauf sind. Das Ganze paritätisch besetzt, auch das ist spannend, Frauen und Männer 50-50, und vor allen Dingen sind wir, wenn ich das so überschlage, die jüngste Liste. Da kann man natürlich so ein bisschen mitschwimmen auf der grünen Welle, die gerade da ist. Auf der anderen Seite gibt es für mich zumindest keine andere sagen wir mal, Partei, die irgendwie wählbar ist, wenn man schon in einem Parteiensystem unterwegs ist. Da stellt sich natürlich überhaupt die Frage, macht dieses System noch Sinn? Also Demokratie, demokratische Entscheidungen in Unternehmen werden ja auch groß diskutiert. Unternehmensdemokratie, spannendes Buch, spannender Blog auch von Andreas Zeuch, den ich auf meinem Blog auch schon interviewt habe, der eben zum Thema Unternehmensdemokratie ein Buch geschrieben hat. Genau, das ist so dieser eine Teil, der mich gerade beschäftigt. Ich mache bei den Grünen, bei dieser grünen Liste hier in Ending gerade deren Social Media Auftritt. Also falls du Lust hast, dem Facebook-Account Grün, also Bündnis 90, die Grünen Endingen zu folgen, oder dem Instagram Profil und spannenden Instagram-Stories sozusagen zu lauschen und die dir reinzuziehen, dann bist du auf jeden Fall richtig, und ich verspreche dir, da kommen nur die allerbesten Inhalte zustande sozusagen. Das ist der eine Punkt, der mich gerade beschäftigt. Der nächste Punkt ist, ich habe im März meine Stelle gewechselt an der Katholischen Hochschule in Freiburg, bin da jetzt zuständig, verantwortlich für deren Weiterbildungsbereich. Also ich bin der Leiter des Weiterbildungsbereichs. Ich habe inzwischen darüber auch Führungsverantwortung bekommen, also 2 Mitarbeiter, die Mitarbeiterinnen, die mit denen ich zusammen quasi mache, und ich bin offiziell, so wie das wie sich das gehört. Ja? In Hochschulen auch bin ich deren Vorgesetzter, was für mich eine neue Erfahrung ist, was natürlich auch eine ganz spannende Erfahrung ist, einfach zu sagen, okay, nicht nur über Führung zu reden und nicht nur, sagen wir mal, theoretische Konzepte zu haben, sondern eben auch sich Gedanken dazu zu machen, okay, was heißt das denn in der Realität? Und da muss ich natürlich auch dazu sagen, es ist sicherlich nochmal ein Unterschied, ob ich, sagen wir mal, als Abteilungsleiter sozusagen, wenn man das halt irgendwie so definieren will, unterwegs bin oder als Geschäftsführer oder als Mensch, der halt irgendwie verantwortlich ist für mehrere tausend Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter. Wobei natürlich die direkte Führungsarbeit, die Frage halt irgendwie, wie gehe ich mit den Menschen um, was können wir machen, schon wahrscheinlich ähnlich vergleichbare Fragen sind. Also wie arbeiten wir als Team zusammen zum Beispiel? Ja, das ist eine spannende Frage. Wir versuchen es jetzt mal über Meistertask. Meistertask ist quasi so ein ähnliches Programm wie Trello und versucht auf so eine, sagen wir mal, agile Art und Weise, die Teamprozesse, Aufgaben und so weiter abzubilden, weil wir natürlich relativ viele Weiterbildungen haben. Ich weiß gar nicht, ungefähr 15 Weiterbildungen in unterschiedlichen Ebenen, die wir da betreuen zu dritt. Und daraus ergeben sich natürlich völlig unterschiedliche Aufgaben, die damit einhergehen. Finde ich aber aktuell zumindest sehr spannend, gerade in so einem neuen Bereich einzusteigen. Kostet aber natürlich auch entsprechend Energie, die dann nicht mehr dafür zur Verfügung steht, Podcasts aufzunehmen zum Beispiel. Deswegen sind wir da wieder bei dem Thema Podcast. Genau, Stellenwechsel bei der Katholischen Hochschule. Also falls ihr, oder sagen wir mal, das, was mich dabei noch extrem beschäftigt, das finde ich noch ein spannendes Thema. Und wenn du da halt irgendwie Ideen hast, würde ich mich darüber freuen, eine Rückmeldung von dir auch zu bekommen. Ist die Fragestellung, wie wir davon wegkommen, quasi Weiterbildungen von irgendwelchen Leuten, die sich als angebliche Experten definieren, anzubieten. Da gibt es tolle Leute, das ist auch sicherlich sinnvoll und so weiter und so weiter. Ist aber natürlich immer ein relativ großes Glücksspiel. Also da wird viel Zeit und Aufwand investiert in die Entwicklung von irgendwelchen Weiterbildungen, ohne dass man vorher tatsächlich mal mit den Kunden gesprochen hat. Also so eine kundenorientierte Produktentwicklung, das ist, glaube ich, das, wo ich da noch hin will und sagen will, okay, ich würde gerne, und das ist auch so ein Ziel für 2019, ich weiß gar nicht, ob ich das hier alles so offen erzählen kann, aber ich mache es einfach, Ziel für 2019 zu sagen, ich würde gerne sowas wie ein Design Thinking Workshop machen mit Führungskräften hier aus dem Freiburger Raum, aus dem Sozialbereich, Sozial- und Gesundheitsbereich, von Heilpädagogik, Pflege, alles Mögliche, was wir so an Studiengängen anbieten, soziale Arbeit natürlich, um mit denen ins Gespräch zu kommen, was sind eigentlich deren Bedarfe an Weiterbildung? Ja, also da wird immer groß drüber geredet, ja, wir brauchen Weiterbildung und wissenschaftliche Weiterbildung ist halt schon irgendwie Zukunftsthema, auch für Hochschulen. Das mag alles sein, aber sagen wir mal, die Entwicklung von gut laufenden Weiterbildungen, die Überlegung von, ja, nicht nur Weiterbildungen, die für die subjektive Entwicklung gut sein könnten. Also die Sozialarbeiter sind da ja vielleicht auch mal ein bisschen anfällig für solche Weiterbildungen, zu sagen halt irgendwie, ja, ich mache jetzt halt irgendwie so eine, was weiß ich, ich will ja auch keinen irgendwie diffamieren oder sowas, weil das sind schon auch wichtige Weiterbildungen, das ist überhaupt gar keine Frage. Aber es ist halt nicht der Bedarf, also deswegen nenne ich jetzt auch keine konkreten Weiterbildungen, aber es ist auch nicht der Bedarf, der unbedingt wirklich existiert und der damit halt irgendwie abgedeckt wird. Das macht es so ein bisschen schwierig. Und da würde ich gerne wirklich mit Geschäftsführern, Geschäftsführerinnen ins Gespräch kommen, mit Personalverantwortlichen, mit Leuten an der Basis, um mit denen wirklich so ins Gespräch zu kommen, zu sagen, was braucht ihr denn eigentlich? Was ist denn eigentlich Bedarf an wissenschaftlicher Weiterbildung? Und wissenschaftliche Weiterbildung bedeutet in dem Kontext nicht so eine 2 Tage Social Media für Einsteigerschulung, sondern halt wirklich was, wo man zwischen 10 und 30 ECTS-Punkte vergeben kann als Hochschulwährung. Das heißt also zwischen 300 und 900 Stunden So in dem Bereich ungefähr bewegen wir uns da. Und da ist natürlich dann halt schon nicht ganz so einfach, entsprechende Produkte zu entwickeln und die dann auch finanziert zu bekommen. Ja, so, weil ja, da hängen ganz viele Sachen da dran. Das jedenfalls abgeschlossen, falls du Ideen dazu hast, welche Bedarfe für wissenschaftliche Weiterbildung existieren, was wir anbieten könnten, immer her damit, gerne einfach melden. Ja, sag's Bescheid, fände ich super. Dritter Punkt ist der abgeschlossene Wall Circle. WOL, Working Out Loud Circle. Ich habe vor einigen Monaten mal dazu aufgerufen, irgendwie, oder einen Blogbeitrag auch dazu geschrieben, zu sagen, irgendwie Working Out Loud, könnte das eine Methode für die soziale Arbeit sein oder für soziale Organisationen? Dann hat es ein bisschen gedauert, weil ich einfach nicht dazu gekommen bin. Und dann haben wir einen Wall Circle gegründet. Also eine Gruppe von 5 Anfangspersonen. Am Ende waren wir noch 4 beziehungsweise 3,5. Personen, die das Ganze durchgezogen haben. Ich selber habe zwischendurch einen Rückzieher gemacht, muss ich sagen, weil ich es einfach mit meinem Alltag kaum habe vereinbaren können, das zusätzlich zum Beruf zu machen. Wir haben einen Online-Wall-Circle gemacht, also Leute aus Berlin, aus dem Schwabenland waren dabei, Leute aus der Nähe von Wiesbaden waren dabei und Hannover war vertreten. Und dazu wirst du bald wahrscheinlich einen Beitrag lesen können. Das dauert noch ein bisschen. So eine Reflexion, die wir jetzt gerade betreiben, mit der Fragestellung, macht diese Methode Sinn? Wo sind auch die Grenzen der Methode, muss man auch ganz klar sagen. Weil das, was man aktuell im Internet zu dieser Methode Working Out Loud findet, ist, sagen wir mal, ja, Hype verdächtig, würde ich mal sagen. Also es ist ein ziemlicher Hype um diese Methode. Und unsere, sagen wir mal, Einschätzung ist ein bisschen eine andere. Wobei wir definitiv nicht nur oder überhaupt nicht negativ darauf schauen, aber wir halt schon ganz klar eingrenzen und sagen, naja, wo sind die Grenzen auch von dieser Methode? Genau, Working Out Loud. Dann habe ich festgestellt, dass ich, da komme ich wieder ein bisschen zurück zur Hochschule, durch den Job der Hochschule sich meine Aufgaben völlig verändert haben nochmal. Also die Führungsaufgabe, auch diese Verantwortung in dieser Weiterbildungsposition und so weiter, hat ergeben, dass mein Terminkalender völlig anders aussah, als der vorher aussah. Also bei diesem Akkreditierungsjob, den ich vorher 10 Jahre lang gemacht habe oder 9 Jahre lang gemacht habe, da hatte ich sehr, sehr viel Zeit für mich selber, habe große Blöcke gehabt, an denen ich an bestimmten Dingen relativ allein vor mich hingearbeitet habe, habe Akkreditierungsanträge gelesen, habe Zusammenfassungen geschrieben, habe Gutachten geschrieben. Das war so ein Block halt mal 2 Tage. Ja, so irgendwie 2 Tage an einem Gutachten arbeiten. Dazwischen gab es dann vielleicht auch mal ein bisschen Gespräche oder sowas. Und inzwischen ist mein Kalender zu einem kompletten Flickenteppich geworden. Für mich als, sagen wir mal, ja, ein bisschen ADS anfälligen Menschen, also mit leichten Aufmerksamkeitsdefizit und Hyperaktivitätsproblemen sozusagen, und damit will ich tatsächlich nicht die tatsächlich Betroffenen diffamieren, sondern ganz im Gegenteil, ich sehe das tatsächlich als eine Herausforderung an. Kommt mir das eigentlich entgegen? Also ganz viele unterschiedliche Aufgaben, unterschiedliche Termine, unterschiedliche Gespräche, unterschiedliche Projekte, die parallel laufen und so weiter und so weiter, das zusammenzubringen. Und dabei habe ich festgestellt, dass mein bisheriges Ordnungssystem sozusagen nicht mehr, oder mein Selbstorganisations-, mein Selbstmanagementsystem nicht mehr funktioniert hat. Ich habe das digital gestaltet, ich hatte einen digitalen Kalender und hatte eine App, Todoist hieß die App, kann ich super empfehlen, also wirklich tipptopp, wenn man das irgendwie entsprechend gestaltet. Ich habe aber für mich eben festgestellt, durch die veränderten Aufgaben fällt es mir schwer, mich selber noch zu organisieren, und bin dann auf die Methode Bullet Journal gestoßen. Ich weiß dann gar nicht genau, durch wen oder durch was ich auf diese Methode gestoßen bin. Ich habe irgendwie so ein bisschen rumgelesen, habe mich dann lustigerweise auch mit meinem Bruder unterhalten. Mein Bruder arbeitet in der Logistik, macht parallel noch ein berufsbegleitendes Studium und so weiter und so weiter. Ist ein paar Jahre jünger als ich, hat jetzt auch ein Kind gekriegt und so weiter. Dann habe ich ihn gefragt, wie er sich denn eigentlich organisiert. Und dann hat er mir sein Organisationssystem gezeigt und dann haben wir das so ein bisschen irgendwie drüber diskutiert. Und dann habe ich auch festgestellt, dass im Internet da eine ganze Parallelwelt zu diesem Bullet Journal existiert mit lustigen Farben und lustigen Stiften und lustigen Mädchen, die lustige Bildchen in ihre Kalender reinmalen, und meine Vorstellung davon ist das nicht unbedingt. Deswegen führe ich meinen Bullet Journal sehr minimalistisch, also tatsächlich nur mit Aufschrieben. Ich kann auch nicht malen, das ist auch okay. Auch wenn meine Mama als ehemalige Erzieherin das anders sieht oder gesehen hätte gerne. Auf jeden Fall beschäftige ich mich da mit diesem Bullet Journal und dann haben wir ein bisschen hin und her geschrieben. Ich habe das ein bisschen getwittert und kam dann dazu, dass sich Benjamin Wockenfuß, der auch ja in dieser digitalen Szene bekannt ist, Thomas Mampel, den ihr auch schon mal sicherlich gehört habt oder gelesen habt, wenn ihr aus dem Sozialbereich kommt oder wenn du aus dem Sozialbereich kommst. Und da haben wir uns ein bisschen ausgetauscht. Und dann haben wir noch Unterstützung aus München sozusagen gekriegt bei der Entwicklung von diesem Bullet Journal von der Marcia. Ich muss mal eben gucken, genau wie der Nachname ist. Das habe ich nämlich noch nicht ganz verstanden. Marcia. Pam, 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 pam. Die nämlich da Bullet Journal Profi ist, glaube ich, wenn man das so sagen kann. Und zwar Marcia Viola. Heißt sie tatsächlich so? Bin mir gar nicht sicher. Doch, kann schon gut sein. Marcia Viola aus München, die uns dabei unterstützt hat, dieses Journal aufzusetzen. Fand ich super. Und spannenderweise halt irgendwie dadurch so einfach ein bisschen Anregung kriegt. Das System basiert eigentlich einfach nur darauf, man hat ein Notizbuch, in das man alles reinschreibt. Klingt jetzt in der digitalen Zeit ein bisschen schräg, ja, so irgendwie. Ich habe auch meinen digitalen Kalender behalten, das muss man auch ganz klar dazu sagen. Vielleicht mache ich mal eine extra Podcast-Aufnahme dazu oder einen eigenen Beitrag oder sowas, weil ich schon das Gefühl habe, okay, meine New Work, also meine neue Arbeit, brauchte New Selbstorganisation, also brauchte ein neues System, um mein Selbstmanagement-System sozusagen wieder auf die Beine zu kriegen, um die verschiedenen Projekte, die verschiedenen Gespräche, alles, was da so irgendwie kommt, zu organisieren und zusammenzubringen. Genau, das war so der dritte Punkt, oder der vierte Punkt eigentlich, genau, Hochschule, die Grünen in Ending, der Wall Circle, das Bullet Journal. Und genau, ich war in, jetzt komme ich zu dem Beitrag, ja, zu der Frage, hier nochmal ein bisschen inhaltlich auch reinzugehen. Ich war eingeladen wieder bei einer Organisation zur Strategieentwicklung. Das finde ich gerade hochspannend, ein hochspannendes Projekt oder eine hochspannende Entwicklung. Relativ großer freier Träger, der seine Strategie neu ausrichten will, und wir da jetzt dran arbeiten, bei einem großen Workshop oder Zwei-Tages-Workshop, was wir halt irgendwie gemacht haben, und jetzt nochmal eine Führungskräfte-Runde, die ich da moderiert habe, in Richtung agiler Strategieentwicklung. So, das ist der eine Aufhänger gewesen, warum ich diesen Beitrag geschrieben habe, auf den ich jetzt eingehe. Und auf der anderen Seite habe ich das Buch gelesen, Das Pragmatismusprinzip von Dirk von Gehlen. Dirk von Gehlen schreibt den Untertitel zu diesem Buch, Das Pragmatismusprinzip, mit 10 Gründe für einen gelassenen Umgang mit dem Neuen. 10 Gründe für einen gelassenen Umgang mit dem Neuen. Und Jan Böhmermann schreibt auf dem Klappentext sozusagen dazu, das Buch ist besser als das Internet. Da blieb mir ja quasi nichts anderes übrig, als das zu lesen. Nee, ehrlich gesagt habe ich den Buchtipp bekommen, einfach so aus dieser Internetlogik heraus oder digitalen Logik heraus. Wie geht man denn eigentlich damit um? Ja, also welche Umgangsformen, Umgangsmöglichkeiten gibt es in dieser digitalen Welt mit diesem ja, mit den Anforderungen, die auf einen zukommen, wie kann man mit diesen permanenten Veränderungen umgehen und so weiter und so weiter. Also aus diesen beiden Perspektiven hat sich der Blogbeitrag Keine Panik oder vier Schritte zur pragmatischen Organisationsentwicklung ergeben, sozusagen. Ja, da habe ich so ein bisschen irgendwie das beides zusammengebracht. Und genau, wir können jetzt gerne einsteigen einfach in diesen Beitrag, weil natürlich immer diese Diskussionen im Hintergrund laufen dabei, auch das merke ich bei dieser Strategieentwicklung beispielsweise auch, dass da so eine gewisse Panik herrscht. Ja? Soziale Organisationen müssen sich digitalisieren, um nicht von der Plattformökonomie disruptiert zu werden. Und diese und ähnliche Sätze hört man häufig. Die digitale Transformation definiert als der durch Technologie angetriebene Wandel aller Lebensbereiche und insbesondere der Organisationen bedeutet Disruption, radikale Veränderung. Alles neu, alles anders. Wir leben in einer VUCA-Welt und verstehen weder die dahinterstehenden Definitionen noch die vielleicht, das habe ich in Klammern gesetzt, vielleicht bevorstehenden Veränderungen. Und in jedem zweiten Buch zum Thema Digitalisierung steht, dass wir eigentlich verloren haben und das Ruder hart herumreißen müssen, um morgen überhaupt noch etwas zu essen zu haben. Wir brauchen, verdammt nochmal, mindestens Panik. Drunter macht es keiner. VUCA-Welt stimmt natürlich, das muss man ganz klar sagen. Genauso wie die Wahrnehmung stimmt, dass wir neue, zeitgemäße Organisationen brauchen. Aber die Erkenntnis, dass sich vieles ändern muss, hilft wenig, solange nicht deutlich wird, wie diese Veränderungen vonstatten gehen und vor allen Dingen, wo sich erste sinnvolle Schritte finden lassen, um sich erfolgreich auf den Weg zur Gestaltung zeitgemäßer Organisationen zu machen. Im Folgenden findest du also erste Schritte, wie soziale Organisationen die anstehenden Veränderungen zu einem echten Mehrwert werden lassen und das Ganze dann auch noch echt pragmatisch. Panik allein hilft nicht, half noch nie, aber das war dir eigentlich schon klar, oder? Deswegen die Frage, warum beschäftige ich mich mit diesem Thema Pragmatismus oder was hat Pragmatismus damit eigentlich zu tun? Wie gesagt, ich habe das Buch Das Pragmatismusprinzip von Dirk von Gehlen gelesen. Auf der Homepage zum Buch heißt es, dass das Pragmatismusprinzip hilft, Entwicklungen der Zukunft besser einzuschätzen und davor schützt, auf Hypes und Panikmache hereinzufallen. Also eigentlich das optimale Buch, ja, wenn man oben halt irgendwie diese Einleitung zum Thema Panik betrachtet. Zusammenfassend also genau das, was aus meiner Perspektive dringend gebraucht wird, wenn es um die Entwicklung unserer Organisation geht. Ja, wir müssen das Neue, die Zukunft annehmen und in die Entwicklung der Organisationen einbringen. Wir müssen verstehen, was gerade mit Blick auf die Transformationsprozesse, die großen Megatrends und so weiter und insbesondere mit Blick auf die digitale Transformation vonstatten geht. Aber bitte ohne Panikmache. Ja? Ohne Panik. Ja, wir kennen uns nicht mehr aus. Ja, die Komplexität und die Geschwindigkeit der Veränderungen haben zugenommen. Wir wissen auch, dass einfache Antworten komplett für die Katz sind und suchen aber oft genau danach. Nach Rezepten, die für uns genauso funktionieren wie für unsere Nachbarin, genauso wie für unseren Opa und unser Patenkind. Ja, ich habe das ein bisschen salopp geschrieben. Aber übertragen auf die Entwicklung von Organisationen sind wir auf der Suche nach den Orbit-Organisationen. Da habe ich oben immer noch das Buch stehen, ja, was ich halt irgendwie, ich will es gar nicht rezensieren, weil es macht, glaube ich, mir keinen Spaß. Wir sind auf der Suche nach mehr New Work, was auch immer das meint, und weniger Hierarchien, ohne zu reflektieren, was Hierarchien überhaupt sind. Wir sind auf der Suche nach Holacracy, nach kollegialer Führung und Unternehmensdemokratie. Das hatten wir eben schon mal. Und wie auch immer diese ganzen Organisationsmodelle und Ideen und so weiter heißen. Das ist alles gut und wichtig, verkennt aber die Komplexität und die Ratlosigkeit, die alle, auch die noch so guten Beraterinnen, haben, wenn es um die ganz konkrete, also genau um deine bzw. um ihre Organisation geht. Mit Blick auf die Pragmatismus-Definition bei Wikipedia wird es dann sehr greifbar. Dort heißt es, Der Ausdruck Pragmatismus bezeichnet umgangssprachlich ein Verhalten, das sich nach bekannten situativen Gegebenheiten richtet, wodurch das praktische Handeln über die theoretische Vernunft gestellt wird. Die philosophische Tradition Pragmatismus geht davon aus, dass der Gehalt einer Theorie von deren praktischen Konsequenzen her bestimmt werden soll. Das ist die pragmatische Maxime. Daher lehnen Pragmatisten unveränderliche Prinzipien ab. Der Widerspruch, ein Bruch, das Pragmatismusprinzip zu nennen, ist schon lustig, die Herangehensweise an die Zukunft, aber für mich zumindest mehr als spannend. Das Prinzip, lass mal machen, rückt in den Vordergrund, ohne zu wissen, wie genau es geht. Und hier setzt der Blick auf die Organisation an. Erstens, beobachten, verstehen, bewerten. Bevor du damit beginnst, die Hierarchie deiner Organisation einzureißen oder deine mehr als unfähigen MitarbeiterInnen und vor allem die nicht mehr zu gebrauchenden Führungskräfte zu entlassen und abgrundtief alles neu und anders zu machen, macht es Sinn, erstmal innezuhalten und deine eigene Organisation zu beobachten. Was passiert eigentlich gerade? Warum passiert das, was passiert? Und wozu ist das, was passiert, gut und wichtig? Die Beobachtung und der anschließende Versuch des Verstehens des Wozu ist wichtig, denn in sozialen Systemen und deine Organisation ist ein solches soziales System, passiert nichts einfach so. Alle Verhaltensweisen, alle Regeln und Strukturen, alle Kommunikation passiert aus mehr oder weniger nachvollziehbaren Gründen. Das System versucht, sich selbst am Leben zu erhalten. Deine Organisation, ob du das willst oder nicht, ja, produziert und reproduziert sich also selbst. Wenn ein Team nicht funktioniert, wie es soll, wird das System alles daran setzen, die Funktionsfähigkeit wiederherzustellen. Wenn du hier, also dafür kann man jetzt einsetzen, was man will, etwas änderst, wird dies Auswirkungen an anderer Stelle haben. Das passiert immer, aber leider, und das ist die Komplexität, kaum so, dass du das vorab planen oder vorhersagen könntest. Es bleibt aber die Frage, was genau du beobachten willst. Zur Klärung lohnt sich die Beschäftigung mit dem St. Galler Management-Modell. Mit diesem Modell wird die hinter einer ganzheitlichen Sichtweise auf die Organisation stehende Komplexität deutlich. Damit kannst du von der IT-Infrastruktur über die Organisationsstruktur, die Geschäfts-, Unterstützungs-, Vernetzungs- wie auch die Führungsprozesse und die Strategie bis hin zur Innovationsentwicklung alle Bereiche anschauen, also wirklich ganzheitlich auf die Organisation schauen, wenn du deine Organisation in die Zukunft entwickeln willst. Da kannst du dir einen Bereich herausnehmen und beobachten, was passiert. Erst wenn du verstanden hast, warum die Menschen agieren, wie sie agieren, solltest du die Verhaltensweisen der Menschen bewerten und dann Handlungsoptionen bzw. ersten Maßnahmen überlegen. Dirk von Gehlen schreibt, mache dich vertraut mit dem Unvertrauten, Neuen und Unsicheren. Ja, ich wiederhole das Zitat nochmal, mache dich vertraut mit dem Unvertrauten, mit dem Neuen und dem Unsicheren. Zweitens, mögliche Maßnahmen ableiten. Das sind ja vier Schritte, deswegen zweiter Schritt, mögliche Maßnahmen ableiten. Basierend auf der Beobachtung, dem Verstehen und den darauf basierenden Bewertungen können dann Maßnahmen abgeleitet werden, wie du in dem jeweiligen Bereich nutzbringend Veränderungen initiieren kannst. Ja, Fragen zur Ableitung von Maßnahmen sind beispielsweise, was können wir beispielsweise im Recruiting anders machen, also in der Gewinnung von Personal anders machen, welche Möglichkeiten ergeben sich durch die Digitalisierung in der Zusammenarbeit unserer Mitarbeiter, welche neuen Marketingkanäle eröffnen sich, wenn die Nutzerinnen sozialer Dienstleistungen zunehmend mehr Wahlmöglichkeiten haben, welche konkreten Maßnahmen lassen sich daraus dann ableiten. Die abgeleiteten Maßnahmen basieren damit nicht mehr auf irgendwelchen Ideen, nicht mehr auf irgendwelchen Wunschvorstellungen einer möglicherweise besseren Zukunft. Die abgeleiteten Maßnahmen basieren ganz handfest auf den im Hier und Jetzt ihrer Organisation bestehenden Möglichkeiten. Es macht in Zeiten permanenter Veränderung keinen Sinn, irgendwelche Masterpläne zu entwerfen oder dass dieser Aspekt zur Strategieentwicklung so 5-Jahres-Strategien zu entwickeln und dann runterzubrechen auf irgendwelche Ziele, die unbedingt erreicht werden wollen, die abgeleiteten und umzusetzen, wenn die dafür nötigen Mittel gar nicht vorhanden sind und die permanente Veränderung passiert. Hier zeigt sich die Effectuation-Logik, bei der man so Dirk von Gehlen wieder in kleinen Schritten losgeht und mit dem beginnt, was da ist. Jetzt wieder das Zitat. Denn es kommt nicht darauf an, welche Karten einem das Leben zuspielt. Es kommt darauf an, mit dem Blatt zu spielen, das man bekommen hat. Auf diese Weise aufs Leben zu blicken, heißt vor allem, sich den klaren Prognosen von Pessimisten wie Optimisten hoffnungsvoll zu widersetzen. Ja, ich habe auch auf meinem Blog schon einen Beitrag, schon relativ lang her, 2 Jahre oder sowas, geschrieben zur Effectuation-Logik. Da heißt es drin, also welche Mittel hast du, mit denen du was machen kannst? Welche Kompetenzen sind in deiner Organisation vorhanden? Wen kennst du, den du für die nächsten Schritte brauchst? Und aus dieser Perspektive heraus die Maßnahmen zu gestalten, mit denen man dann weitere Schritte umsetzen kann. Das ist eher eine evolutionäre Herangehensweise, anstatt so eine Organisation oder so einen Teilbereich von einer Organisation oder ein Team oder sowas radikal umzubauen, ja, sondern wirklich eine iterative Weiterentwicklung sozusagen vorzunehmen und immer weiter voranzuschreiten, damit die Organisation sozusagen vorankommt und sich in diesem Dickicht voranbewegt. Es gibt immer so diesen Strategievergleich, auf der einen Seite halt diese 5-Jahres-Strategie und das andere ist dann ist ein bisschen der Gegenpol dazu, das Segeln auf Sicht sozusagen. Also ja, wirklich zu gucken, was haben wir, in welche Schwierigkeiten kommen und auf uns zu und darauf zu reagieren. Wie gesagt, es lohnt sich mal, sich mit der Effectuation-Logik zu beschäftigen. Die Liste. Also jetzt kommen wir zum dritten Schritt. Ja, der dritte Schritt ist Experimente machen. Experimente kommen in diesem ganzen Kontext sehr häufig vor. Die Liste möglicher Maßnahmen ist aufgrund der Ganzheitlichkeit des Themas Organisationsentwicklung naturgemäß lang. Also wenn man dieses St. Galler Management-Modell in den Blick nimmt, da kann man an allen Ecken und Enden anfangen. Ja, man kann anfangen eben bei den Führungsprozessen. Man muss überhaupt mal die Prozesse definieren, sich darauf zu fokussieren. Dann könnte man auf den Bereich Innovation und Weiterentwicklung schauen. Man kann genauso gut auf die Strategie schauen oder auf die Kultur oder auf was weiß ich. Ja, so irgendwie alle möglichen Bereiche sind in dem Kontext relevant. Entsprechend ist es wichtig, sich konkrete Maßnahmen herauszugreifen und experimentierend mit deren Umsetzung zu beginnen. Es geht dabei nicht darum, neue Großprojekte aufzusetzen. Es geht darum, in kurzen Schleifen, in diesen Iterationen eben vorzugehen und den Fortschritt der Umsetzung der jeweiligen Maßnahme zu begleiten. Ja, aus dieser Strategieentwicklungslogik, so haben wir das bei dieser Organisation gemacht, haben wir strategische Initiativen also wir haben erst Strategiefelder definiert, unterschiedlichste Bereiche, und daraus haben wir dann strategische Initiativen abgeleitet, die in 3-Monats-Sprints sozusagen aus dieser Scrum-Logik heraus, in diesen Sprints bearbeitet werden und dann jeweils wieder in ein Führungskräfte-Review, also in so eine Retrospektive, wenn man das so will, eingeführt werden, wo dann die Führungskräfte gemeinsam bestimmen, okay, wollen wir daran weiterarbeiten oder wollen wir nicht daran weiterarbeiten. Spannendes Verfahren. Ich bin mal gespannt, wie die Führungskräfte dabei weiterarbeiten und vielleicht gibt es dazu auch noch einen Blogbeitrag, um das Ganze ein bisschen zu reflektieren. Wenn Sie also Maßnahmen abgeleitet haben, bedeutet Pragmatismus zu erkennen, dass auch Umwege zielführend sein können. Umwege ergeben sich dann, wenn nicht auf Teufel komm raus an einem vorab festgezurrten Plan festgehalten, sondern Scheitern als Lernmöglichkeit akzeptiert wird. Und Scheitern erledigt sich fast von selbst, wenn Sie anstatt von Projekten von Experimenten sprechen. Ja, da das Wesen von Experimenten deren Ende ist, ist dieses auch vorzeitige Ende kein Scheitern, sondern die schon angesprochene Lernmöglichkeit. Ja, wir haben das Experiment mal ausprobiert, hat nicht funktioniert. So, gar kein Problem. Also beispielsweise habe ich eben angesprochen, Meistertask mit meinen Mitarbeiterinnen das auszuprobieren. Das ist eine gute Idee und wir haben uns jetzt mal darauf geeinigt, wir probieren das mal bis Sommer, ja, einfach mal zu testen, funktioniert die Zusammenarbeit darüber oder müssen wir uns neue Gedanken machen? Das machen wir jetzt mal als Experiment. Und zwar, auch da vielleicht hört keiner von der Hochschule zu, wovon ich ausgehe, auch da unterhalb des Radars, wir haben einfach Meistertask ausprobiert und testen das jetzt mal, ob das eine gute Idee ist, damit zu arbeiten. In diesem Kontext von diesen Experimenten bin ich vor kurzem über einen schönen Beitrag von Markus Reitner gestolpert, der über den Begriff Wu-Wei schreibt. Ja, der Link zu diesem Beitrag ist natürlich im Blogbeitrag auch verankert, also wer den nachlesen will. Markus Reitner zitiert, oder ich zitiere da einen ganz kleinen Teil raus, Wu-Wei meint ganz im Sinne der Agilität das Erkennen und Nutzen der Möglichkeiten im Hier und Jetzt und daraus dann das Lernen Schritt für Schritt. So entsteht ungeplant und ohne Zwang im Fluss der Dinge aus kleinen Schritten Großes. Ja, also diese Iterationen, die da drin beschrieben sind. Das widerspricht im Übrigen ziemlich der Qualitätsmanagement-Logik, ja, die halt irgendwie alles schon vorher fest definiert haben will und so weiter. Das ist ein spannendes Thema. Qualitätsmanagement in diesem Kontext. Schritt Nummer 4 ist dann die Entwicklung von Ambiguitätstoleranz. Dirk von Gehl nennt das Unsicherheitsbewältigungskompetenz. Ja, Ambiguitätstoleranz finde ich eigentlich auch passend, also die Mehrdeutigkeitstoleranz zu entwickeln. Ja, eigentlich eine klassische sozialarbeiterische Kompetenz, Ambiguitätstoleranz, weil einfach die Dinge in unserer Welt, in vielen Bereichen, in den Organisationen sehr widersprüchlich sind. Dirk von Gehlen fasst in seinem Buch am Ende 30 Shruggy-Regeln zusammen. Was genau ein Shruggy ist, kannst du nachlesen, wenn du in den Blogbeitrag reinklickst. Da ist ein Link beim 4. Schritt. Ja, da kannst du das nachlesen. Shruggy, nur zur Erklärung, das ist dieses Internet-Männchen, ein Emoticon so ungefähr, ja, mit diesen hochgezogenen Schultern, diesem leicht grinsenden Gesicht und diesen Armen, die einfach sagen, naja, ich weiß auch nicht, ja, ich habe eigentlich auch keine Ahnung. Dabei kommt er auf die zunehmenden Mehrdeutigkeiten in Zeiten der VUCA-Welt zu sprechen. Also nicht der Shruggy, sondern der Dirk von Gehlen. Ambiguitäten, diese Mehrdeutigkeiten, bestimmen das Wesen der gesellschaftlichen Veränderungen. Und eine Auseinandersetzung mit diesen Mehrdeutigkeiten ist gerade für Führungskräfte hochgradig relevant. So kommt den Führungskräften eine, wenn nicht die wesentliche Bedeutung für ein Gelingen organisationaler Veränderung zu. Und ein Umgang mit diesen Mehrdeutigkeiten gelingt durch Gelassenheit, Gegenwärtigkeit, Hoffnung, Ratlosigkeit, Fröhlichkeit und Mut. Also, ich wiederhole nochmal diese sechs Werte sozusagen. Gelassenheit, Gegenwärtigkeit, Hoffnung, Ratlosigkeit, Fröhlichkeit und Mut. Also ich erläutere die einzelnen Werte hier bewusst nicht, da sich diese im Buch, Dirk von Gehlen, das Pragmatismusprinzip wiederfinden. Nur die Ratlosigkeit mag ich herausgreifen. Ratlosigkeit meint in diesem Kontext, überfordert zu sein und kein Problem damit zu haben. Ja, wenn ich hier meinen Schreibtisch angucke, von dem Vertrag mit der Evangelischen Hochschule in Freiburg, bei dem ich einen Lehrauftrag machen soll, wo ich überhaupt noch nicht weiß, wie ich damit umgehe, über meine vielleicht mal irgendwann zu überarbeitenden Visitenkarten, über einen Haufen Stifte, der hier direkt vor mir liegt, also so Moderations-Flipchart-Stifte, Bücher, hier liegen Post-its-Zettel, hier liegen Rechnungen, ganz schön hohe Rechnungen, die noch nicht bezahlt sind, ehrlich gesagt. Hier liegen, mal gucken, was sind das hier eigentlich, ist immer ganz spannend, wenn man da reinguckt. Genau, spannende Dinge von irgendwelchen Notaren, hier liegen meine Tochter, die mittlere Tochter hat jetzt auch ein Handy bekommen, weil sie jetzt mit dem Zug pendelt und so weiter und so weiter. Also ziemlich, hier ist was vom Finanzamt. Finanzamt. Sehr geehrter Herr Steuerzahler, also Überschrift allein, die Anrede passt schon, sehr geehrter Steuerzahler, ohne Herr oder Frau. Ich könnte auch eine Steuerzahlerin sein eigentlich. Naja, ist ja egal. Auf jeden Fall Finanzamt Göppingen. Liegt auch noch ein Zettel hier, also quasi komplett überfordert und damit kein Problem zu haben. Für Führungskräfte ist dies ein Zustand, der beinahe undenkbar ist. Eigentlich haben Sie, also die Führungskräfte oder du, weiß nicht, in Klammern geschrieben, doch immer eine Antwort. Und jetzt auf einmal nicht mehr? Ganz genau. In Zeiten, in denen kaum noch etwas mehr als sicher gelten kann, können einfache Antworten nicht zielführend sein. Vielmehr ist auf das Wissen der vielen zu vertrauen, auf verstärkte Selbstorganisation. Fazit? Oder vielleicht ist auch das Gegenteil richtig. Tiefgreifende Veränderungen sozialer Systeme und damit eben auch soziale Organisationen lassen sich nicht rezepthaft umsetzen, auch wenn dies die gängige Change-Management-Literatur vermitteln will. Das oben beschriebene experimentelle Vorgehen ist zweckdienlicher. Durch Experimente, durch permanente Entwicklung im Sinne dieses PDCA-Zyklus, Plan, Do, Check, Act, wird organisationales Lernen im Sinne evolutionärer, im Gegensatz zu revolutionärer Entwicklung möglich. Bei allen Maßnahmen muss der Nutzen im Vordergrund stehen. Wozu willst du dies und jenes Projekt eigentlich machen? Wozu willst du diese und jene App eigentlich entwickeln? Was würde wirklich passieren, wenn du es nicht tun würdest? Und was würde passieren, wenn die Ausführungen, die ich jetzt hier gemacht habe über anderthalb Stunden oder eine Stunde, ich weiß gar nicht, wie lange sind wir jetzt hier, egal, wenn diese Ausführungen nicht stimmen und für dich und deine Organisation ganz individuelle Vorgehensweisen doch noch viel besser wären. Die Shruggy-Regel Nummer 28 bis 30 lauten, erhebe nicht deinen Ansatz zur richtigen Lösung. Shruggy-Regel Nummer 29, fange wieder von vorne an. Und Shruggy-Regel Nummer 30, vielleicht ist auch das Gegenteil richtig. In diesem Sinne wünsche ich dir jetzt noch ganz viel Spaß beim Bügeln, beim Fahrradfahren am Nachmittag. Ganz viel Spaß, keine Ahnung, in deinem Keller, da wo ich jetzt gerade sitze. Also wahrscheinlich wirst du hier nicht sitzen, das wäre ein bisschen schräg, also irgendwie, aber man weiß ja nie. Auf jeden Fall würde ich mich natürlich freuen darüber, wenn du den Beitrag hörst, der ein bisschen gefällt, ist ein bisschen zusammengestoppelt, eigentlich nicht so richtig die perfekte Podcast-Art, die hier irgendwie gemacht wird. Vielleicht müsste ich das auch mal strategisch angehen. Habe ich schon mal drüber geredet, egal. Genau. Ciao, bis zum nächsten Mal. Wenn es dann irgendwann ein nächstes Mal gibt, ja, ich kann überhaupt gar nicht aufhören, weil ich so lange schon keinen Podcast mehr gemacht habe. Ciao, bis